gut seht ihr aus. Also wenn die Masken noch weg wären, natürlich noch besser. Aber zumindest so sieht das auch schon ganz gut aus. Und begrüßen möchte ich euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ganz besonders möchte ich auch die begrüßen, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind. Ist jemand heute zum ersten Mal da? Okay, ich frage nochmal anders. Ist einer heute zum ersten Mal seit 10 Jahren da? Aha, da haben wir noch einen. Genau. Herzlich willkommen. Genau. Das habe ich nämlich vor dem Gottesdienst erfahren, dass er schon mindestens 10 Jahre nicht hier war. Ich dachte 85, aber okay. Ja, also, ich freue mich, heute mit euch, heute Gottes Wort mit uns teilen zu dürfen. Wir haben heute in der Gebetszeit, hat Elina einen Vers vorgelesen, und in diesem Vers hieß es, also Gott, da betet Jesus zu seinem Vater und er spricht darüber, dass sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. In all dem, wo man drinne steckt und vielleicht so viele unterschiedlichste Gedanken auf einen eintreffen und ja und einen einlullen wollen, ist sein Wort die Wahrheit. Und sein Wort ist dadurch auch ein Licht auf unserem Weg, weil Wahrheit ist immer gut. Du weißt, wo es hingeht und wo der richtige Weg hingeht und nicht irgendein Irrweg. Ja, und das ist so das Wunderbare, dass wir in sein Wort hineinschauen dürfen und schauen dürfen, was er uns heute sagen will. Und wir sind ja gerade auch unterwegs in so einer, man könnte sagen, Themenreihe. Ist vielleicht gar nicht so richtig ausgedrückt. Eigentlich sind wir im Markus-Evangelium drin. Und heute kommen wir zu Kapitel, perfekt. Also einige, da merkt man, die sind dabei, die wissen Bescheid. Die waren zumindest letzte Woche wahrscheinlich dann hier gewesen. Und wir gehen ja jede Woche so ein Kapitel durch. Und Kapitel 8, da sind wir genau in der Mitte von diesem Evangelium angelangt. Genau die Mitte. Es hat 16 Kapitel. Und auch hier in der Mitte, da ist etwas ganz Zentrales, was Jesus uns heute sagen will und was er hier in diesem Evangelium, wo er Worte spricht, die unglaublich wichtig auch für unser Leben sind. Denn sein Wort ist ja die Wahrheit und seine Worte sind auch Geist und sie sind Leben. Sie beinhalten Leben. Und das brauchen wir alle. Wir brauchen alle, mit diesem Leben erfüllt zu werden und gefüllt zu werden. Ja, Werner, du könntest vielleicht die PowerPoint starten. Und da würde ich uns die Verse von Vers 31 und dann die folgenden Verse lesen. Ja, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Jesus, danke dir. Danke dir für dein Wort, wie wir das eben gehört haben, Herr. Dass dein Wort wirklich so eine Quelle ewigen Lebens ist, eine Quelle lebendigen Wassers ist. Und du sagst, wer davon trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Wer von dir trinkt, was du geben kannst, was du geben willst, was du uns heute geben willst. Und Jesus, bete ich, Herr, dass du das, was wir heute über dein Wort nachdenken, darüber, was wir sprechen, Herr, dass du es segnest in deinem Namen. Amen. Also hier in diesem Abschnitt, der enthält so ganz vieles von dem, wo ich mir gesagt habe, okay, hier, da verstehe ich einiges so nicht direkt. Und ich bin Gott so dankbar, dass es so einige Menschen gibt, die Informationen verstecken halt in Büchern, ja. Aber die kann man dann nachlesen und die kann man finden. Und das ist immer so gut, dass es solche Menschen gibt, die so viel Erkenntnis und auch so viel Weisheiten haben, um da auch Dinge manchmal auch näher zu erklären. Und hier in diesem Abschnitt, um den es heute geht, da sehen wir schon, dass Jesus, nachdem er eine riesige Menschenmenge wieder gefüttert hat, also gesättigt hat, da waren 4000 Menschen, die wieder ihm nachgegangen sind und die er mit 7 Broten diesmal, nicht wie beim letzten Mal, wo Elina noch drüber gesprochen hat, da waren es 5 Brote und 2 Fische, jetzt sind es 7 Brote und er sättigt 4000 Menschen und alle werden satt und es bleiben noch 7 Körbe voll Brot übrig. Und dann gibt es noch einen Blinden, den er heil macht. Und hier, nun ist er unterwegs mit seinen Jüngern und er wendet sich jetzt schon Richtung Jerusalem. Also es geht hier schon so dem Ende seines Dienstes zu. Und die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die gerade, die waren auf dem Weg so von einem Ort, wo er gesprochen hat, so Richtung raus aus dem Dorf, irgendwo hin. Also Richtung Jerusalem. Und als sie da unterwegs waren und die Volksmenge ihm nachläuft, irgendwann da auf diesem Weg bleibt Jesus stehen. Und er bleibt stehen und dann spricht er seine Jünger an. Und wir lesen, dass er noch darüber spricht, dass er fragt seine Jünger, wer sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und die Jünger, die haben dann schon so ein bisschen gehört, was die Leute sprechen. Und einer sagt, ja, einige sagen, du bist der, du bist ein Prophet. Andere sagen, du bist Elia. Oder du bist Johannes, der Täufer, der wieder von den Toten auferstanden ist. Also das ist das, was die Leute so sprechen. Und dann sagt Jesus, was ihm eigentlich ganz wichtig ist, wer sagen denn die Leute, wer ich bin? Was sagt ihr denn? Und dann hat Petrus diese große Erkenntnis, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagt Jesus, das hat dir dein, mein Vater hat es dir offenbart. Und hier, gerade wo er das erkennt und das erkannt hat, hier mitten unterwegs bleibt auf einmal Jesus stehen. Er bleibt stehen und fragt dann die Menschen, die ihm nachgekommen sind, kannst du nochmal die Folie zurückgehen zu der ersten? Weiter zurück noch? Eins zurück, eine Folie höher. Aha, ja. Und dann spricht er zu ihnen, die ganze Volksmenge bleibt stehen, die Jünger bleiben um ihn drumherum stehen und er sagt, wer mir nachkommen will. Also Jesus, er zwingt seine Jünger nicht zur Nachfolge. Er zwingt überhaupt gar keinen zur Nachfolge. Er bleibt hier erstmal stehen und er sagt ihnen, wer mir nachkommen will. Ich finde das manchmal so erstaunlich, die Jünger, die mit ihm schon mindestens 2 Jahre unterwegs waren, wo es wirklich schon zu seinem Ende hingeht und auf einmal bleibt er stehen und er lässt dieses Angebot offen stehen und er fragt, wer mir nachkommen will. Wer will mir nachkommen? Wer will mir nachfolgen? Es ist sowas von freiwillig und die ganze Volksmenge, jeder ist hier angesprochen. Es sind nicht nur seine Jünger angesprochen, sondern jeder ist hier angesprochen. Und er sagt, gibt es jemanden, der mir nachkommen will, der mir nachfolgen will? Und dann gibt es dann auch die Bedingung, die wir dann auch da lesen, was derjenige, der ihm nachkommen will, was er dann auch da zu tun hat. Aber das ist so für mich immer wieder dieses Interessante, so dieses, ist jemand da, der all diese ganzen Angebote, die auf ihn kommen, auch heute ist dies immer noch sein Angebot, ist es wirklich alles, was du an anderen Angeboten hast, vielleicht ist es deine Karriere, die all deine Zeit will, oder egal, was es auch immer sein mag, vielleicht ist es sogar, ja, bei manchen ist es irgendeine andere Religion, es ist egal, was es an Angeboten gibt, Jesus sagt, du musst dich komplett freigeben, um mir auch dann nachzufolgen. Und jeder ist eingeladen, in diese Nachfolge. Und dann sagt Jesus hier, nachdem er den Jüngern auch hier nochmal in ein Geheimnis mit hineinnimmt, dass er vorher noch darüber gesprochen hat, dass wir lesen hier in den Versen, wo ist es? Ja, ich sehe es hier nicht. Also eigentlich, und er rief den, eine Folie höher eigentlich. Einmal höher. Nee, höher. Andersrum. Egal. Vers 31. Er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Er gibt ihnen hier wirklich schon das mit, was passieren wird. Dass er von den Obersten, von den Schriftgelehrten, dass er verworfen wird, dass er getötet wird, dass er leiden muss. Das alles, das erzählt er hier schon seinen Jüngern. Und dieser Petrus, der gerade noch davon gehört hat, du bist doch der Messias, du bist der, der uns gegeben ist, der uns befreien wird von dieser römischen Herrschaft. Das war noch dieses Denken der Jünger. Er ist da total durcheinander und er denkt sich, was redest du? Verworfen, getötet werden. Also es ist ja nicht nur ein Leiden, dass er noch mit einer Würde da irgendwie noch ertragen wird. Nein, hier steht, dass er wird verworfen werden. Also das Leiden beinhaltet auch diese totale Ablehnung von all den Menschen, die überhaupt da irgendetwas zu sagen haben, von den ganzen Priestern und alle, die noch da sind. Also es ist, dieses Leiden hat überhaupt gar keine Ehre in sich, sondern er wird wirklich diesen ganz brutalen, harten Weg gehen. Und das war das, was Petrus dann gesagt hat, das geht überhaupt nicht. Also natürlich, man könnte so sagen, Petrus hatte da auch diese Sorge in sich drin gehabt. Also mein Herr, der soll doch so etwas nicht leiden, erleiden müssen, das, was er gerade erzählt. Und er stoppt und er will ihn darauf zurechtweisen. Und er nimmt ihn da auf Seite und spricht mit ihm darüber. Und Jesus, er sagt ihm ganz klar, diesen Weg des Leidens, den muss ich gehen. Was mich hier beschäftigt hat in diesem Satz, das war eigentlich dieser, in dem Vers 34, dieser Satz, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wo man sich dann fragt, was meint eigentlich dieses Selbstverleugnen? Hat sich darüber jemand schon Gedanken gemacht? Noch nicht? Selbstverleugnen? Also ich weiß bestimmt, Uwe, du hast dir bestimmt schon mal Gedanken gemacht, ne? Was Selbstverleugnen heißt. Und ich hatte mal so auch drüber nachgedacht und ich weiß ja, was könnte das alles bedeuten, sich selbst zu verleugnen? Habt ihr da irgendeine Idee? Gib mir mal irgendeinen Satz. Was bedeutet für euch Selbstverleugnen? Schwierig, ne? So am Sonntagmorgen, meine Güte. Prioritäten setzen. Bedeutet, also was jetzt, was wäre dann wichtiger und das andere nicht wichtiger? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, also Erich, ne? Hieß der, ja. Alter deutscher Name. Ich habe auch einen alten deutschen Namen, ja. Edmund. Ja. Passt jetzt nicht. Ne? Nein, aber Isabel sagt, Prioritäten setzen. Hier in diesem, sagt dieses Wort Selbstverleugnen aus. Also ich habe mal danach geschaut und John Stott, ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Namen gehört habt, das ist ein anglikanischer Theologe gewesen, der aber einen unglaublichen Einfluss auch in der weltweiten Theologie hatte. Der hatte so manchmal sind es Leute, die sagen Worte, die haben wirklich Gewicht und die werden auch in der ganzen Welt transportiert. Und dieser Mann, der hat ein dickes Buch geschrieben und das Buch heißt eigentlich nur das Kreuz. Aber hier hat er diesen Begriff, der hier auch mit verleugnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Diesen Begriff verleugnen, den hat er gesagt, den gibt es tatsächlich noch einmal an einer anderen Stelle in der Schrift. Und er geht hin und er sagt, dieses Wort, das ist ein griechisches Wort, ich weiß noch nicht mal, wie es richtig ausgesprochen wird, da steht drin, das heißt aperneomai. Habt ihr das schon mal gehört? Bestimmt noch nicht. Oder seid ihr Griechen? Nee, auch keiner. Und dieses Wort, das bedeutet, etwas, sich von etwas lossagen. Und wir finden das in der Stelle, wo Petrus später Jesus nachfolgt von ferne, als Jesus verhaftet wurde und er verhört wird. Und als er dann in diesen Hof hineinkommt, dort, wo dieser Gerichtssaal sich befindet, und Petrus geht in diesen Hof, und dann ist dort eine Frau, die ihn anspricht und sagt, hey, du bist doch auch mit diesem Jesus unterwegs gewesen. Und Petrus sagt, nein, auf gar keinen Fall, ich war nicht unterwegs. Und dann kommt ein Kriegsknecht, und der sagt zu ihm, doch, also dein Dialekt, also kommst Genezareth, also ich weiß, du kommst von da oben, du warst mit dem unterwegs. Und der sagt, nein, auf gar keinen Fall war ich mit diesem Jesus da unterwegs. Und dann kommt noch eine Magd, also eine Dienerin, und die spricht ihn auch an. Und er sagt, auf gar keinen Fall war ich mit diesem Person zusammen. Und dieses Wort, genau das drückt es aus, also sich selbst so zu verleugnen. Also er schreibt das dann, dieses Wort bedeutet eine komplette Absage, eine Verwerfung, ein wiederholtes Bestätigen, mit dieser Person habe ich nichts zu schaffen, ich kenne sie nicht. Also so sollen wir uns selbst verleugnen. Und das ist ja wohl richtig krass, ne? Wenn man sich das mal überlegt, wie kann man zu sich selber so sagen, mit dieser Person habe ich nichts zu tun. Hört sich erstmal richtig krass an. Wenn ich auch weiß, ich habe mal so vor einiger Zeit, hatte ich mal so gerne Hörbücher gehört, besonders so von Leuten, so die nennt man dann sogar, ja, die nennt man so Wirtschaftsgurus. Hat mich einfach mal so interessiert. Und dann habe ich in diesen Büchern gehört, und das, was die alle gesagt haben, das waren auch so richtig psychologisch, waren die auch gut drauf, und dann haben die gesagt, du musst nur immer an dich selbst glauben. Und wenn du wirklich von dir selbst überzeugt bist, von deinen Gedanken, von den Träumen, die du hast, und denen folgst du und du hältst fest, du musst nur mutig sein und dich daran festhalten, an deinem eigenen, was in dir drin steckt, dann wirst du reich werden. Also da ging es halt darum, um Geld zu machen. Dann wirst du richtig reich werden. Dann wirst du ein Gott dieser Welt werden. Also so, diese Richtung ging das in diesen Büchern. Also alles drehte sich da richtig so schön um sich selbst. Davon gibt es Bücher eigentlich wie Sand am Meer. Die kann man da echt häufig finden. Und dann hier dieses Wort, dieses krasse Wort, sich selbst zu verleugnen. Was meint das? Und dann gibt es auch noch diese Aussage, wo dann auch Leute diesen Weg gehen und oft diesen Vers auch zitieren, wo es in Matthäus 22, 37 heißt, wo es darum geht, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus kommen und ihn nach dem höchsten Gebot fragen. Und er diese Zusammenfassung der 10 Gebote auf den Punkt bringt und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hier dieses Wort, wo dann auch John Stott in seinem Buch dann schreibt, wo er sagt, gibt es auch ein Argument gegen die Annahme, dass du dich genauso selber lieben sollst wie den anderen, zum Beispiel. Und er sagt, es ist erstmal grammatikalischer Natur. Jesus hat nicht gesagt, das erste Gebot ist, Gott zu lieben, das zweite ist, deine Nächsten zu lieben, und das dritte ist, dann dich selber zu lieben. Weil er spricht hier eigentlich nur von dem ersten und dem größten Gebot und dem zweiten, das ihm gleich ist. Und dann der Zusatz, wie dich selbst, das ist eigentlich nur so wie so eine grobe Richtung, die das, oder eine Richtschnur, könnte man besser sagen, die das hier vorgibt, was es bedeutet, den Nächsten so zu lieben. Denn es ist so ein bisschen in diese Richtung von so einer goldenen Regel, die es da in Matthäus 7,12 gibt, wo es dann heißt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also die meisten von uns, die lieben sich ja selber. Und jeder weiß doch, wie er am liebsten das hat, wie der andere mit ihm umgehen soll. Ist das so? Jeder weiß das, oder? Wie soll der andere mit mir umgehen? Weiß jeder genau Bescheid, ne? Und Selbstliebe, die ist hier nur wie so ein Maßstab, den du anlegen kannst. Und das ist jetzt nicht etwas, was du unbedingt erreichen sollst oder was man weiter empfehlen sollte. Und hier, das ist, damit ist das halt so gemeint, also diese Richtschnur, du weißt, wie du willst, dass du geliebt werden willst, so sollst du auch den anderen lieben. Und jetzt ist nun diese unglaubliche Herausforderung. wie ist es denn gemeint? Das, für mich war das ja wie so ein Paradox. Auf der einen Seite weiß ich doch, dass Gott den Menschen unglaublich liebt. Ich meine, all die Beispiele, wir haben es heute im Gebet gehört, wir haben es heute in den Liedern gehört, Privileg zu sein, wir haben darüber gesungen, wir haben darüber gebetet, wir haben darüber schon nachgedacht. Hey, alleine Gott weiß, wie viele Haare auf deinem Haupt sind. Alleine, dass er das weiß, ich meine, er weiß sowieso alles, aber alleine, dass er das weiß, das bedeutet doch, der weiß ganz genau, der kümmert sich um mich. Und dann gibt er noch ganz viele Beispiele um dieses Kümmern. Er sagt, hey, draußen die Raben, die da rumfliegen, von den Jungen, wisst ihr, wer die füttert? Ich kümmere mich darum. Die jungen Löwen, die da irgendwo unterwegs sind und die Mutter da für sie schaut, dass die da Essen bekommen. Eigentlich bin ich, der sich um die kümmert. Und dann sagt er dann noch, dann gibt es noch Spatzen, so ganz kleine Sperlinge. Hey, da fällt keiner runter, ohne dass mein Vater das nicht weiß. Und dann sagt er, und wie viel mehr kümmere ich mich um euch selbst, um euch. Um wie viel mehr kümmere ich mich um euch. Also hier dieses eine, dieses totale Annahme von Gott uns Menschen gegenüber und auf der anderen Seite sollen wir uns jetzt da verleugnen, sollen wir uns selber hassen, ja, wenn man das übertrieben so ausdrücken würde. Und dann hier auch die Frage, wie kann dann so eine Selbsteinschätzung vermieden werden? Eine ist dann viel zu niedrig, der eine buttert sich richtig runter und der andere denkt, dass er wirklich der Hero ist, der alle Antworten hat, der alles weiß und alles kann. Also wie soll man dann eigentlich mit sich selber umgehen? Und ich sag's euch, es gibt eine Lösung. Und die Lösung, die finden wir auch in der Schrift und da im Römerbrief und da Kapitel 6, Vers 10, habe ich jetzt nicht auf der Folie drauf. Aber ich lese uns die Verse vor. Ich habe sie heute gelesen, ich fand die so genial. Und da heißt es dann, Römer 6, Vers 2. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle auf Christus getauft sind? Die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Also hier, es geht dann noch weiter, also dieses Kapitel, das müsst ihr unbedingt mal lesen. Also es geht darum, dass da, wo wir sündige Menschen waren und zu Jesus kommen und am Kreuz wirklich durch die Buße wirklich empfangen, also durch unsere Reue, durch unsere Umkehr von dem alten Leben erfahren, dass in uns etwas Neues geschieht, ein neues Leben in uns geschieht. Und dieses alte Leben, dieses alte sündige Leben, dieses Leben, wie Paulus das in Titus sagt, wo wir einander nur gehasst haben und einander nur schaden wollten, dieses alte Leben einfach ablegen und dieses sich selbst verleugnen, ist genau diesen alten Menschen, diesen alten Leib der Sünde, der uns nur runterzieht, den sollten wir ablehnen. Mit dem sollten wir nichts mehr zu tun haben. Ich weiß ja, wie oft er immer wieder aufstehen will. Ich meine, wie oft ich Gedanken habe, die richtig negativ sind. Oder wie ich oft Gedanken habe, ja, die nicht nicht positiv überhaupt für mich sind. Und dazu sagen, hey, du alter Mensch, der da eigentlich mit Christus ans Kreuz genagelt wurde und gestorben ist, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist dieser Paradox, der hier aufgelöst wird, hier im Römer 6, mit dem alten Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann, erst dann, wenn wir dieses alte Selbst verleugnen, mit dem nichts zu tun haben wird, erst da werden wir wirklich freigesetzt mit einem Leben mit dem Heiligen Geist, mit einem Leben, wo der Geist Gottes in uns ist und wir wirklich diese Kraft überhaupt haben, das Leben, das Gott für uns sich vorgestellt hat, das erst zu leben in dem Ganzen, wie er will, dass unsere Persönlichkeit sich erst recht entfaltet. Vorher, da hat man so viele Sorgen, so viele Ängste, so viel von dem, was einen nur einengt und einschränkt. Und auf einmal wirst du freigesetzt zu einem neuen Leben. Und dieses Leben ist ein spannendes Leben. Und dieses Leben ist das einzige Leben, was es sich wirklich lohnt, überhaupt zu leben. Und Jesus, er geht aber weiter. Er sagt, wenn jemand nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist er meiner nicht würdig und kann nicht mein Jünger sein. Also es ist auch hier eine Bedingung und das ist es ja auch das, was Petrus so unglaublich gepiekst hat, weil er ja wusste, wenn mein Herr, wenn mein Rabbi, mein Lehrer, mein Meister, wenn der ein Kreuz tragen muss, wusste er das, dass auch er irgendwann ein Kreuz zu tragen hat. Und das sagt ihm Jesus ja auch. Erst dann bist du überhaupt erst fähig. Erst wenn du dein altes Selbst verleugnest, erst dann bist du überhaupt fähig, dieses Kreuz auf sich zu nehmen und dann auch unterwegs zu sein. Und da habe ich dann noch vom Bonhoeffer auch hier etwas gefunden, wo er dann schreibt, jeder Versuch, das Notwendige zu verhindern, ist satanisch. Also Jesus wusste, dieses Kreuz, das musste er gehen. Und alleine diese Weigerung auch von Petrus, er sagte, das geht nicht. Und das ist Petrus, so schreibt er hier weiter, der Fels der Kirche ist, der sich hier schuldig macht, unmittelbar nach seinem Bekenntnis zu Jesus und nach seiner Einsetzung durch ihn, besagt, dass die Kirche von Anbeginn an selbst an dem leidenden Christus Anstoß nimmt. Sie will einen solchen Herrn nicht. Und sie will sich als Kirche Christi nicht das Gesetz des Leidens durch ihren Herrn aufzwingen lassen. Der Einspruch Petrus ist sein Unwille, sich zum Leiden zu schicken. Und ich meine, Bonhoeffer hat halt in so einer krassen Phase gelebt. Er hat im Dritten Reich gelebt und dort versucht wirklich die Gemeinde dort hochzuhalten und ihnen zu sagen, hey, ihr müsst Anteil nehmen an dem, was dort geschieht, wo wirklich Menschen unterdrückt werden vor euren Augen. Und ich weiß, dass in dieser Zeit, es gab da in seiner Zeit auch einen Bericht von einer Kirche, die wirklich mit dem Leiden nichts zu tun haben wollte. Und ich weiß, dass es während einem Gottesdienst war, wo Menschen in der Kirche saßen und in der Nähe war ein Bahnhof. Und an diesem Bahnhof hat ein Güterzug gehalten und dort wurden Juden ins KZ deportiert. Und als dieser Zug angehalten hat, konnten die Leute in der Kirche der Predigt kaum zuhören, weil es draußen die ganzen Geschrei und der ganze Schmerz aus den Waggons nur rausgerufen hat und sie kaum der Predigt folgen konnten. Und sie haben da gesessen, sie haben nichts getan. Und beim nächsten Sonntag Gottesdienst war die Kirche vorbereitet, war die Gemeinde vorbereitet. Und wieder hielt ein Zug an und sobald die Schreie losging, fing die Orgel an zu spielen und die Gemeinde fing an zu singen. Und da merkt man, was Bonhoeffer hier meinte. Er meinte hier, die Kirche, die war überhaupt nicht willig, überhaupt einzustehen, ihre Stimme zu erheben für die Menschen, die leiden. Und das hat sich immer weiter so wiederholt, diese Geschichte da mit den Güterzügen, bis überhaupt kein Zug mehr angehalten hat. Und das wollte Bonhoeffer hier sagen, dass das auf den Punkt bringen, dass Menschen da vom Leid gar nichts hören wollten. Wir lesen hier Markus Text weiter, dass viele Menschen waren ja bereit, Jesus nachzufolgen, aber sie waren nicht bereit, wirklich echte Nachfolger zu werden. Und Jesus, er hat ja wirklich das entschieden und Jesus, wie er das auch gelebt hat, dieses Leben, war ja ein Leben in völligem Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und wisst ihr, wenn ich nur darüber nachdenke, so wie Jesus gelebt hat in dieser Nachfolge, in diesem totalen Gehorsam, das Leid, das war für ihn nicht das Entscheidende, diesen Weg nicht zu gehen. Aber wisst ihr, wie er das gelebt hat und derjenige, der es so lebt, ich werde uns gleich noch ein kleines Beispiel dazu bringen, ist für mich einfach so, wenn du so lebst, dass du sagst, hey, um mein eigenes Ich, da will ich mich gar nicht drum kümmern. Um dieses Selbst, wie erfolgreich ich bin oder was ich alles tue, meine Gedanken, die ich habe, auszuleben, meine Träume zu verwirklichen. Wenn einer einfach nur sagt, hey, das, was Gott für mein Leben will, das, was er, wo er mit mir, den Weg, den er mit mir gehen will. Und diesen Weg, wisst ihr, diesen Weg, das ist sehr einfach, den rauszukriegen. Gott macht das nicht so, dass die Früchte so hoch hängen, dass wir seinen Willen gar nicht irgendwie erreichen oder dass wir 30 Jahre fasten und beten müssen, damit wir herausbekommen, was sein Weg für unser Leben ist. Nein, die Trauben, die hängen tief. Wenn du weißt, was Gottes Wille ist für dein Leben, hey, das wirst du so zack abreißen können und futtern können. Das ist etwas, was er dir schenken will, was er dir zeigen will. Das ist nicht etwas Utopisches. So, wenn einer das weiß, welchen Weg er geht und egal wie brutal der sich anhört, sei es, dass eine Familie in die Mission gehen muss und man denkt, Mann, in Afrika, wie werden meine Kinder da ausgebildet? Wisst ihr, wer Gott wirklich an erste Stelle setzt und sagt, das ist das größte Gebot, ich liebe ihn über alles und ich werde ihm nachfolgen, egal in welchen komischen und schwierigen Situationen er mich hineinschicken wird, dann ist es das, was das Beste für dich ist, weil er wird sich um dich kümmern in allem, was du dir nur vorstellen kannst. Ich weiß von einem Pastor, Lester Sumrall, ein alter Pfingster, schon lange Jahre verstorben. Ich weiß, der hatte das mal erzählt in einer Predigt, dass er mit 16 Jahren gesagt hat, Jesus, egal wo du willst, ich werde gehen. Und er ist in die Mission gegangen, ist nach Afrika gegangen, hat viele Menschen ernährt, hat ganz interessante Sachen erlebt und so weiter. Und dann erzählte er einmal, dass er gesagt hat, und wisst ihr was, ich habe eine Sache festgestellt. Ich habe für viele Menschen gebetet. Ich habe gemerkt, wie Gott viele Menschen berührt hat, wie er sie geheilt hat. Aber eine Sache habe ich noch nie gemacht. Und dann erzählte er, wie er durch Wirtschaftskrisen in unterschiedlichen Ländern, wo er gelebt hat, oder auch in den USA, wie er das selbst erlebt hat, ist halt schon alter Mann gewesen, schon lange her, auch verstorben. Und dann erzählte er, dass egal durch welche schwierigen Phasen in seinem Leben er gegangen ist, er eine Sache erlebt hat. Er hat noch nicht mal dafür gebetet. Für nichts hat er gebetet. Und Gott hat ihn jedes Mal so erfüllt mit Liebe. Nicht nur mit Liebe, sondern auch mit den ganzen Materialien, die er brauchte. Er sagte, ich konnte in der schlimmsten Krise, habe ich mir ein nagelneues Auto gekauft. Und dann erzählte er von Wundern, die geschehen sind. Und er hat noch nie ein einziges Mal darum zu Gott gebeten. Nicht, dass wir das nicht tun sollen. Da ist die Bibel auch ganz klar, wir sollen darum beten, wenn wir in Nöten sind. Aber mir zeigt das einfach, Gott wird sich um alle unsere Nöte kümmern. Das macht er sowieso. Aber da macht er das so was von dermaßen, dass du seine Liebe nur noch so erfährst, wie du es in deinem Leben noch nicht erfahren hast. Und das ist so dieses wunderbare Beispiel, das ich uns noch mal reinbringen will, von einer Frau. Vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt. Das ist eine Frau, H heißt sie. Und ich war 2016 war ich in Vietnam und war auch in dieser Stadt. Ich habe sie aber nicht kennengelernt, aber ich habe sie von einem Mann, der die Frau gut kannte, der hat die Geschichte mal aufgeschrieben, auch für uns. Und das war in der Stadt Ho Chi Minh City. Also eine Riesenstadt, Riesenmetropole. Wer mal dort war, ich weiß nicht, ob ich da die letzte Folie mach mal. Ja genau, so sieht das da aus. Seht ihr, wie das da aussieht? Also sehr viele Mopeds. Ja, und diese Frau in Ho Chi Minh City, die war eine Frau von einem Pastor. Und dieser Pastor, der wurde inhaftiert, kam ins Gefängnis, hatte aber unglaublich gute Möglichkeiten, da noch weiter persönlich Kontakt zu Einzelnen in der Gemeinde zu halten. Und er wurde da weggesperrt, weil die Behörden, die waren richtig wütend über ihn, seine Gemeinde, die ist da gewachsen, die ist explodiert und ja, die wollten, dass die Gemeinde dann auch da geschlossen wird und die Gemeinde, die musste dann andere Kirchen besuchen und er war dann halt im Gefängnis. Und während er im Gefängnis war, haben die Behörden halt die Frau drangsaliert oder seine Familie und sie mussten dann aus dem Gemeindehaus ausziehen, dann sind sie weggezogen zu Freunden. Kurz danach kamen die Behörden in die kleine Wohnung von den Freunden und haben gesagt, hier ist aber nur so und so viel Quadratmeter Platz, ihr müsst hier raus, haben sie die wieder rausgeschmissen. Und dann waren da andere Freunde wiederum, die haben gesagt, ihr könnt bei uns wohnen und zwar in einem Teil von der Wohnung, das sich hier in Deutschland Balkon nennt. Also auf dem Balkon haben die gewohnt. Und diese Frau, die kam halt von dem Besuch von ihrem Mann mit so einem Roller, fährt sie Richtung nach Hause, war im Gefängnis und die Kinder, die haben dann wirklich schon auf die Frau gewartet und dann haben sie schon auf dem Balkon dann schon gestanden und als sie dann kam, sind sie dann die Treppen runtergerannt und haben so viele Fragen gehabt. Und abends setzte sie sich dann hin, weil sie Bekannte hatte, die nach Kanada, auch aus der Gemeinde, die sind nach Kanada ausgewandert und denen schrieb sie einen Brief. Und diesen Brief, den lese ich uns mal vor. Und da schreibt sie zu diesen Leuten, dass sie sagt in diesem Brief, ihr wisst, dass wir hier oft Not leiden. Doch der Herr sorgt immer wieder für uns. Er tröstet uns und kümmert sich in allem um uns. Wenn wir Unglück, Feindseligkeit, Not und Leid erfahren, erleben wir, wie sich der wahre Segen des Herrn in einer Weise über uns ergießt, dass wir es kaum fassen können. Halleluja! Vor kurzem mussten wir unsere bescheidene Wohnung verlassen. Seit 2 Monaten leben wir nun auf einem Balkon. Manchmal regnet es sehr heftig und wir sind völlig durchnässt. Manchmal müssen wir mitten in der Nacht unsere Decken unter den Armen klemmen und Unterschlupf im Treppenhaus suchen. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich bin glücklich, ich lache, ich lobe den Herrn, weil wir uns noch immer in dem Treppenhaus unterstellen können. Ich denke daran, dass es vielen Menschen noch viel schlimmer ergeht als mir. Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden für die Liebe, die der Herr unserer Familie erweist. Ich kann nur meine Knie beugen und dem Herrn von ganzem Herzen meinen tiefsten Dank und mein größtes Lob aussprechen. Obwohl wir unser Haus und unseren gesamten Besitz verloren haben, so haben wir doch den Herrn nicht verloren. Und das ist uns genug. Im Herrn habe ich alles, was ich brauche. Also hier beschreibt sie das, wo ich manchmal denke, das ist es, wenn du Jesus mehr liebst als alle anderen Dinge auf dieser Welt. Du wirst erfüllt mit Glück. Du verstehst gar nicht, woher. Woher kommt es? Und das sind diese Belohnungen, von denen Jesus auch spricht in den letzten Versen, wo wir dann da auch gehört haben, dass diese Nachfolge sich auf jeden Fall für uns lohnen wird. Denn es steht hier, wer in Vers 38, dass wer sich meiner und meiner Worte schämt und in diesem ehebrechenden, sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also es ist eine Nachfolge, die natürlich eine Sache auch von Gewinn und Verlust ist. Es geht aber hier auch wirklich um diese Frage, ob wir unser Leben vergeuden wollen oder ob wir es investieren wollen. Wisst ihr, es gibt so eine Zeit, die wir hier auf der Erde sind und diese Zeit, dieses Leben, das lebst du nur ein einziges Mal und du kannst es dir nicht mehr zurückkaufen mit keinem Geld dieser Welt. Und den Jüngern, denen erklärt er einfach hier, wie sie das Beste aus diesem Leben machen können, aus den Möglichkeiten, die sie hier auf der Erde haben. Selbst wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt, wenn er in den Augen der Menschen noch so erfolgreich ist, aber wenn er letztendlich nichts vorzuweisen hat, wenn er vor Gott steht, dann hat sich das alles nicht gelohnt. Und die Belohnung für denjenigen, der sagt, in dieser Welt, in dieser Zeit, da nehme ich mein Kreuz auf mich, das, was ich zu tragen habe, seinen Willen zu tun, egal was meine Freunde, die zweifeln oder die wankelmütig sind, egal was sie mir sagen, ich höre nicht darauf, sondern ich gehe diesen Weg und ich mache diese manchmal komischen Dinge, die Gott mir aufträgt zu tun, die mache ich und die gehe ich und ich nehme nichts mit auf der Arbeit, auch wenn alle anderen das machen, ich gehe da meinen Weg und ich kann euch sagen, das kann manchmal richtig riskant werden, ich weiß, ich habe einmal einem Arbeitskollegen zweimal gesagt, pass auf, nimm nichts mit, der hat es trotzdem mitgenommen. Irgendwann war ich so sauer, ich habe gesagt, wenn du heute das wieder mitnimmst, dann werde ich das einfach dem Meister sagen, weil der mir erklären wollte, er verdient viel zu wenig und so nimmt er das dann mit, dann hat er ein bisschen mehr und dann ist das ein bisschen mehr Ausgleich. Dann habe ich gesagt, dann erzähle ich das dem Meister so, dass du es einfach mitnimmst, weil ich war derjenige, der immer die Sachen dann besorgen musste. Und dann sage ich, ja, und dann kannst du das mit dem klären. Dann war der so wütend, der hat mir fast eine gelangt. So aufgeregt war der. Aber wer diesen Weg geht und sagt, nein, diesen Weg, den gehst du nicht, wir gehen hier einen sauberen Weg. Und ja, das kann auch manchmal sowas, auch so etwas zur Folge haben. Aber die Belohnung, die Gott schenkt, wenn wir dieses Leben mit ihm leben und diesen Weg wirklich mit ihm gehen und ihn auch bis zum Ende gehen, wir werden belohnt. Auf dieser Erde, in dieser Zeit und auch im kommenden Leben haben wir dann das ewige Leben. Amen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen.